SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Hallo mit Janina Schreiber am Mikrofon und ich nehme Sie diesmal mit auf eine Expedition. Und zwar ins ewige Eis. Stellen Sie sich vor, funkelnde Eisberge, eine glitzernde Schneedecke und klirrende Kälte. Ja, das sind die Polkappen, also die Arktis, ganz oben im Norden unserer Erde und die Antarktis, der Südpol, ganz unten. Das scheint jetzt erstmal super weit weg für viele von uns, aber...
Alles hängt mit allem zusammen und ich warne immer davor, das so separat zu betrachten und zu sagen, was am Nordpol oder Südpol passiert, interessiert uns nicht. Es hat uns sehr wohl zu interessieren, weil es Auswirkungen auf unser aller Leben hat.
Das ist Arvid Fuchs, der ist Polarforscher und schon seit mehreren Jahrzehnten unterwegs im ewigen Eis und erklärt uns in dieser Globalausgabe, was sich genau dort verändert hat und wie sich das auf uns auswirkt. Eis und Schnee. Ja, das passt ja irgendwie auch zu Weihnachten. Schließlich wohnt der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren ja am Nordpol. Zumindest wenn wir der amerikanischen Legende glauben wollen. In fast allen Weihnachtsfilmen schneit's mindestens einmal. Und Schlittenfahren, Schneeballschlacht oder Igloo bauen, in jedem Fall ist das in meinem Kopf mit Weihnachten verknüpft. Wenn ich aber jetzt in diesem Jahr mal aus dem Fenster schaue und dann das Thermometer im Blick behalte, dann ist die Temperatur jetzt schon seit mehreren Wochen über der 0 Grad und Schnee, der wirklich liegen bleibt und sich dann auch zum Rodeln eignet, der ist auch viel seltener geworden. Also romantisiere ich da vielleicht die weiße Weihnacht aus meiner Kindheit? Oder hat es vielleicht was mit der Klimaerwärmung zu tun? Meine Kollegin Katharina Wilhelm, die ist dieser Frage mal nachgegangen.
Früher war alles besser, oder? Zumindest, wenn man sich an die Weihnachtszeit aus der eigenen Kindheit zurückerinnert.
Früher war mehr Lametta.
Und früher gab es doch auch mehr Schnee. Kaum stapfte man vor die Tür, konnte man schon einen riesigen Schneemann bauen, Schlitten fahren oder sich in den Schnee fallen lassen und mit den Armen hoch und runter wedeln, um einen Schneeengel zu formen. Oder ist das alles nur eine falsche Erinnerung? Dazu muss man nachfragen bei einem, der die blanken Zahlen auf dem Tisch hat. Tim Steger, Meteorologe im Wetterkompetenzzentrum der ARD.
Ja, also tatsächlich sind die Winter schneeärmer geworden. Wenn man so mal deutschlandweit schaut, dann haben wir vom statistischen Mittel in den 40er bis 80er Jahren etwa so 45 Schneetage pro Winter gezählt. Und das sind jetzt aktuell nur noch so um die 20. Also der Trend geht eindeutig zu schneeärmeren Wintern. Der letzte wirklich schneereiche Winter war 2009, 2010. Da gab es zum Beispiel an Weihnachten bundesweit eine geschlossene Schneedecke. Das ist eh ein seltenes Ereignis, wird aber in Zukunft auch noch seltener werden.
Nachlesen kann man das auch auf den Seiten des Deutschen Wetterdienstes, der sich ebenfalls immer wieder mit der Frage beschäftigt, wo denn eigentlich der Schnee geblieben ist. Vor allem in den sogenannten Niederungen oder einfacher gesagt auf dem Plattenland sind die Tage mit einer dichten Schneedecke seltener geworden. Der Grund dafür ist die Erderwärmung, so Tim Steger.
Wenn man jetzt die globale Erwärmung betrachtet, da sieht man, dass auch hier in Deutschland die Winter in den letzten Jahrzehnten deutlich milder geworden sind. Im weltweiten Mittel ist ja eine Erwärmung von 1,5 Grad jetzt so verzeichnet. Im Verhältnis zum vorindustriellen Niveau ist es so viel wärmer geworden in den deutschen Wintern um 2,5 Grad. Also der Trend ist hier sogar noch ausgeprägter.
Die Winter werden also milder und wärmer. Zum Klimawandel gehört aber auch, dass es Schwankungen geben wird, also auch mal kalte und schneereichere Winter. Die werden aber insgesamt seltener. In diesem Jahr gab es in einigen Regionen schon Ende November Schnee. Ungewöhnlich oder ganz normal?
Also es kann durchaus auch schon Ende November mal winterlich werden, so wie dieses Jahr. Das hat damit zu tun, dass dann die Druckgebilde so angeordnet sind, dass in polare Kaltluft einfließen kann. Das heißt aber nicht, dass der Winter prinzipiell dann auch kalt wird. Da kann sich noch viel drehen.
Und dreht sich der Wind vielleicht so, dass wir doch noch weiße Weihnachten in diesem Jahr erleben werden? Für eine eindeutige Aussage sei es einfach noch viel zu früh, sagt Meteorologe Steger.
Es gab zum Beispiel auch schon Jahre, da am 23. noch mal irgendwie eine Wetterkapriole dafür gesorgt hat, dass es noch nicht klar war, ob am Folgetag schneien wird oder nicht. Also das ist zum Teil manchmal ziemlich tricky.
Übrigens sagt Tim Steger auch, die Erinnerungen an unsere schönen, schneereichen Winter unserer Kindheit, die seien durchaus etwas romantisch verklärt. Auch früher gab es nämlich schon Schmuddelwinter mit viel Matsch und Regen. Aber das verdrängen wir einfach mal als Schnee von gestern.
Ja, und nicht gerade Gestern, aber Ende November, da lag tatsächlich Schnee in Deutschland. Genauer gesagt auf dem Feldberg in Baden-Württemberg. Ja, alle Wintersportfans, die haben auf jeden Fall gejubelt. Und gleich danach war der Skispaß dann auch schon wieder vorbei. Denn der Dezember brachte Wärme, der Schnee ist geschmolzen. Jetzt haben wir eben schon gehört, generell werden Weiße Weihnacht weniger. Mein Kollege Martin Thiel, der weiß aber nochmal konkret, was das jetzt für den Wintersport genau bedeutet. Martin, werden wir denn in Zukunft noch in Mittelgebirgen, wie zum Beispiel auf dem Feldberg, Skifahren können?
Die Tendenz ist klar, Skigebiete unter 1500 Meter und da gehören alle deutschen Mittelgebirge dazu, werden in Zukunft nicht mehr dauerhaft schneesicher sein. Da sind sich Klimaforscher sicher. Es ist nicht vorhersehbar, wann die Schneedecke zwischen November und März über einen längeren Zeitraum hoch genug sein wird, um die Lifte laufen zu lassen. Das heißt, für die Liftbetreiber wird es schwer sein zu kalkulieren, ob sich der ganze Aufwand noch rechnet. Kleinere Liftbetreiber in niedrigen Lagen haben deshalb den Betrieb schon eingestellt.
Bleiben wir beim konkreten Beispiel im Schwarzwald. Du hast ja mit Betreibern der Feldbergbahn gesprochen. Wie reagieren die denn auf solche Prognosen?
Ja, die haben eine zweiteilige Strategie. Zum einen wollen sie allzeit bereit sein. Das heißt, Mitte November waren die Anlagen betriebsbereit. Und als die Schneedecke dick genug war, wurden die Lifte sofort in Betrieb genommen. Das heißt, jeder Skitag zählt, bringt dringend benötigtes Geld in die Kasse. Denn der Skitourismus, der finanziert Plan B. Und der lautet, den Schwarzwald, speziell den Feldberg mit seinen Sesselliften, langsam aber sicher zu einem Ganzjahresbetrieb umzustellen, der nicht mehr nur Alpinskifahrer bedient. Das Motto, der Schwarzwald hat mehr zu bieten als nur Skifahren, das Naturerlebnis, die Ausblicke auf dem Gipfel, Schneeschuhlaufen, Wandern und danach dann in einer gemütlichen Schwarzwaldstube einkehren und sich verwöhnen lassen. Natur und Wellness sollen mehr und mehr in den Vordergrund rücken.
Natur und Wellness. Jetzt wird aber vorerst im Schwarzwald ja schon noch am Skifahren festgehalten, solange es geht. Es stellt sich aber eben schon die Frage, wie sieht die Zukunft jetzt im Winter Wonderland Schwarzwald so aus?
Ja, darüber zerbrechen sich die Liftbetreiber bzw. die Feldberggemeinden den Kopf. Es gibt Pläne, die sehr umstritten sind, um einen Speicherteich auf dem Feldberg zu bauen, damit man Wasser hat, um Kunstschnee zu produzieren und so den Skibetrieb so lange wie möglich weiter betreiben zu können. Hydrologen und Naturschützer sind da strikt dagegen. Ja, und auch Tourismusforscher warnen vor zu viel Investitionen in Technik und künstliche Infrastruktur. Das gilt dann auch für den Ganzjahresbetrieb. Also sie warnen auch davor, zu viele Bikeparks, Sommerrodelbahnen oder Ähnliches zu bauen, die gern als Ersatz fürs Skifahren gesehen werden. Denn die gibt es auch andernorts. Und dann ist zu befürchten, dass es eine Art Wettrüsten zwischen den Gebieten gibt Richtung Outdoor-Freizeitpark. Und die Empfehlung geht eben dahin, sich auf die Stärken des Schwarzwaldes zu besinnen, ihn als Naherholungs-Naturerlebnisraum zu etablieren und zu vermarkten.
Der Schwarzwald ist nicht der einzige Ort, wo Schnee weniger wird. Schauen wir zum Beispiel an die Polkappen. Auch da wird's weniger. Mit eigenen Augen erlebt hat das Arvid Fuchs. Der reist nämlich seit mehr als 40 Jahren an Nord- und Südpol. Mal ist er unterwegs im Faltboot, mal im Segelboot, aber auch zu Fuß, zum Beispiel begleitet von Hundeschlitten. Und der hat mir im Globalgespräch erzählt, wie genau sich vor allem der Nordpol seit seiner ersten Reise dahin in den 70er Jahren verändert hat.
Global, das Gespräch.
Herr Fuchs, gibt's etwas, das Sie besonders an den Polregionen begeistert? Was ist Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, es ist nicht einfach nur Schnee und Eis und kalt, sondern es ist eine unheimlich ästhetische, schöne Landschaft. Sie müssen mal einen Eisberg im Sonnenlicht gesehen haben. Also je nach Lichteinfall verändert er ständig sein Antlitz. Er ist mal grün, mal kristall, mal blau, mal gläsern. Also er ist immer unterschiedlich. Es ist wie so ein Edelstein, der dort wirklich im Licht funkelt. Da steht man atemlos davor wirklich und ist begeistert. Also es ist eine ganz großartige Landschaft, ein Lebensraum, den wir derzeit massiv unter Druck stellen und gefährden.
Wenn wir uns nochmal die Unterschiede von Nord- und Südpol klar machen, dann fällt auf, der Südpol, das ist ein Kontinent aus Fels und Gebirge und darauf liegt eine mehrere Kilometer dicke Eisdecke. Der Nordpol aber, das ist ein Ozean, der von einer Eisdecke bedeckt ist. Und genau da am Nordpol soll ja der Weihnachtsmann wohnen. Deshalb frage ich Sie noch mal so kurz vor Weihnachten, müssen wir uns denn Sorgen machen, weil dem jetzt das Eis buchstäblich unter den Füßen wegschmilzt?
Ja, das ist so. Das braucht man auch gar nicht irgendwie zu bagatellisieren. Also das Meereis schmilzt. Wie wir zum Nordpol damals gelaufen sind, hatten wir eine durchschnittliche Eisdicke von etwa 1,80 Meter. Und das betrifft so das einjährige Eis, das, was im letzten Winter gewachsen ist. Heute kann man froh sein, wenn es die Hälfte davon noch hat. Und damit ist der Zusammenhalt dieses Eises eben halt nicht mehr gewährleistet. Es ist ja nicht nur so, dass das Meereis schmilzt, was ein großes Teil der Sonnenenergie ja zurück ins All reflektiert. Also das ist das Regulativ, was wir von dem Eis eben haben. Man spricht von Albedo, dem Abstrahlungsvermögen der Erdoberfläche. Es schmilzt eben auch das Land, der Permafrostboden. Wenn Sie in Alaska sind, an der Nordküste Alaskas, der erodiert die Küste teilweise um bis zu 16 Meter weg pro Jahr, weil einfach der Zusammenhalt im Boden nicht mehr, und das hat der Frost gebildet. Dieser Zusammenhalt ist nicht mehr da und damit wird es erodiert und weggespült, was natürlich auch wieder Auswirkungen auf die indigene Bevölkerung hat, die dort lebt. Alles hängt mit allem zusammen und ich warne immer davor, das so separat zu betrachten und zu sagen, was am Nordpol oder Südpol passiert, interessiert uns nicht. Es hat uns sehr wohl zu interessieren, weil es Auswirkungen auf unser aller Leben hat.
Gibt es denn bestimmte Momente von Ihren Expeditionen, die nochmal besonders deutlich machen, warum Nord- und Südpol auch für uns hier in Deutschland wichtig sind?
Also wir sind in den 90er Jahren an die Ostküste Grönlands beispielsweise gefahren und da liegt immer ein massiver Eisgürtel davor. Und zwar ist das das Treibeis, das vom Nordpol nach Süden strömt. Und die Dänen bezeichnen das als Storis, das große Eis, das ist meterdickes Salzwassereis, gefrorenes Meereis sozusagen, was dort runtertrieb. Wir sind in den 90er Jahren dort auch mit einem Schiff dort gewesen und sind im Eis stecken geblieben, mit ganz großen Problemen und auch Risiken behaftet, dort durchzukommen. Das war eigentlich nur Eisbrechern vorbehalten. Heute fahren Kreuzfahrtschiffe dorthin. Heute kann man dorthin fahren und im Sommer ist es quasi eisfrei. Das ganze Meereis, was wie so ein Förderband nach Süden getrieben worden ist, ist im Winter vielleicht vorhanden, aber es schmilzt dann ab, es treibt ab und im Süden ist diese Küste weitgehend eisfrei. Dafür gibt es aber, und das ist auch eine Beobachtung, viel mehr Eisberge. Eisberge sind Süßwassereis. Man muss sich Grönland wie so eine große Schüssel vorstellen, in der ein gewaltiger Eiskuchen drin liegt. Und dieser Eiskuchen befördert eben über Gletscherzungen diese Eisberge an die Küste, die dann heraustreiben und das grönländische Inlandeis verliert heute sehr viel mehr an Volumen, als über Niederschläge nachwachsen kann. Das heißt, diese Eisberge treiben in einer größeren Anzahl nach draußen, als das früher der Fall war. Und damit verliert das grönländische Inlandeis an Volumen und es wird sehr viel Süßwasser in das Meerwasser eingetragen, was auch die Chemie des Meeres verändert. Also alles hängt mit allem zusammen und das sind Beobachtungen, da muss man nicht einmal Experte sein, um das zu sehen, bis hin zu schmelzenden Permafrostböden, die es natürlich auch überall gibt.
Also was wünschen Sie sich von der Politik, aber auch von der Gesellschaft, also von jedem und jeder Einzelnen?
Die Wissenschaft ist ja ganz eindeutig seit Jahren. Man weiß das schon seit den 70er Jahren, dass dort etwas in Gange ist. Und wenn das die COP30 war, die wir hatten, dann ist das 30. Jahr letztendlich, wo dieses Thema verwaltet wird. Und der von mir sehr geschätzte Klaus Töpfe hat es einmal so formuliert, hat gesagt, es ist die Zeit der drei großen Ds. Deny, delay, do nothing. Also leugne es ab, verzögere es und mach einfach gar nichts. Und das ist leider Gottes die Strategie, die wir heute auch noch verfolgen. Aber mit so einem Vogelstrauß-Verhalten, den Kopf in den Sand zu stecken und die Fakten zu ignorieren, lösen wir das Problem nicht. Also ich weiß, dass wir viele andere Probleme, Krisen parallel zu meistern haben. Nur dem Klimawandel ist das völlig egal, wie viele Probleme wir haben, die ja im Übrigen hausgemacht sind, die wir selbst zu verantworten haben. Und insofern ist jeder Euro, den wir auch in den Klimaschutz, in den Umweltschutz investieren, ein Klima in die Zukunft, ein Investment in die Zukunft, Stichwort globale Verantwortung, die wir alle kollektiv tragen. Nicht nur wir Deutschen, sondern eben halt alle Nationen dieser Welt. Und auch wenn vielleicht die einen oder anderen nicht mitspielen, entbindet uns das nicht von der Verantwortung, dort entsprechend zu agieren. Und deshalb brauchen wir natürlich von der Politik die Leitplanken und die Gesetzmäßigkeiten. Und wir müssen aber auch eine gesamtgesellschaftliche Akzeptanz erlangen, dass es wichtig ist, in den Klimaschutz zu investieren und entsprechende Maßnahmen zu treffen.
Ja, und was könnte da ein besseres Beispiel für eine solche Leitplanke sein als das Heizungsgesetz? Doch genau darüber gibt's in der Bundesregierung aktuell Streit. Vor allem wird über die Regel diskutiert, dass neue Heizungen zumindest 65% erneuerbare Energien nutzen müssen. Einige aus der Union, die stören sich dran. Dabei hat SPD-Umweltminister Carsten Schneider diese 65% erst vor kurzem nochmal klar verteidigt. Und auch die Förderung von bis zu 70% beim Einbau einer Wärmepumpe, die wird gerade aus Unionskreisen immer wieder heftig kritisiert. Dabei zeigen aktuelle Zahlen, immer mehr Menschen haben sich für Wärmepumpen entschieden. Irgendwie scheint die Förderung also zu wirken. Und davon profitiert nicht nur das Klima, wie Lisa Muckelberg rausgefunden hat.
Seit 6 Wochen ist das Haus von Wolfgang und Ilona Erling in Dautphetal bei Marburg eine Baustelle. Alle Möbel mussten raus, der Fußboden ist runter. Dafür laufen jetzt geschwungene Rillen über den Beton. Das wird die neue Fußbodenheizung, zeigt Wolfgang Erling. Und mit der neuen Heizung kommt auch eine Wärmepumpe ans Haus.
Jawohl, setzt!
Für ihn die einzig sinnvolle Entscheidung.
Es gab für mich eigentlich nur die Lösung, Wärmepumpe, Flächenheizung. Und wenn wir jetzt in Zukunft noch ein bisschen Strom aufs Dach machen, dann erhoffen wir uns ganz einfach, dass wir relativ günstig unser Haus in Zukunft warm halten können.
Damit liegt Erling im Trend, denn der Absatz von Wärmepumpen steigt stetig, berichtet Tillmann Faust, Vertriebsleiter von Buderus Mitte.
Die Schätzungen gehen so zwischen 47-57% bis zum Jahresende als Plus gegenüber dem Vorjahr. Damit ist die Wärmepumpe schon fast das meist installierte.
Bei Neubauten sowieso, aber auch bei Modernisierungen von alten Heizungssystemen wächst das Interesse an Wärmepumpen. So wie bei den Erlings. Ihr roter Klinkerbau ist aus dem Jahr 1930. Doch so radikal wie sie mit dem Einbau einer neuen Fußbodenheizung muss man es nicht machen, weiß Heizungsbauer Mirko Fenner, der hier die Rohre verschweißt.
Die neue Generation der Wärmepumpenanlagen sind mittlerweile auch für Wohnhäuser mit Heizkörperheizungen gut einzubauen und auch wirtschaftlich.
Wirtschaftlich dank der Förderungen vom Staat. Auch wenn die kompliziert zu durchblicken sind, am Ende lohne es sich, meint er.
Ja, der Preis ist schon sehr entscheidend. Der ist ja gegenüber einer Öl- oder Gasanlage um das Doppelte etwa höher. Aber hier ist es halt so, dass wir für diese Wärmepumpenanlagen Förderungen bekommen. Dann kann man genau sehen, dass wenn die Förderung letztendlich durch die KfW ausgezahlt ist, das genauso teuer in etwa ist wie eine Öl- oder Gasanlage.
Wolfgang Erling ist froh, dass er sein fast 100-jähriges Haus so auf den modernsten Stand bringt, dabei noch etwas für die Umwelt tut und vor allem,
so wie es aussieht, wird der Fenner mit der Wärmepumpe diese Woche fertig. Wir kriegen warme Füße.
Pünktlich zu Weihnachten hat die Baustelle ein Ende.
Ja, Glück gehabt. Das haben sich vielleicht auch ein paar Autobauer in Europa gedacht, als die EU-Kommission in diesen Tagen einen neuen Beschluss vorgelegt hat zum sogenannten Verbrenner aus. Jetzt nochmal kurze Erinnerung. Die Idee war ja eigentlich mal, dass wer sich ab dem Jahr 2035 ein Auto neu kauft, dieser Neuwagen kein CO2 mehr ausstoßen darf. Bedeutet, Verbrennerautos neu zu kaufen wäre dann verboten gewesen. Die EU-Kommission schlägt jetzt aber vor, das Ganze aufzuweichen. Bis 2035 sollen nur noch 90% der CO2-Emissionen von Neuwagen im Vergleich zu 2021 reduziert werden, statt wie ursprünglich 100%. Und besonders Deutschland hat Druck gemacht, dass weiter auch neue Verbrenner zugelassen werden, die E-Fuels tanken oder wenn sie Hybridfahrzeuge sind zum Beispiel. Dadurch sollen die Autohändler mehr Spielraum bekommen für die Umstellung hin zur Klimaneutralität. Wir schauen uns das nochmal ganz grundlegend an, und zwar mit Sabine Stör aus unserer ARD-Klimaredaktion. Sabine, wie klimafreundlich sind E-Fuels denn genau?
Ja, E-Fuels sind künstlich hergestelltes Benzin oder Diesel. Sie entstehen aus Wasser und aus CO2. Dabei wird mit Strom Wasser gespalten, Wasserstoff entsteht und der wird dann zusammen mit dem CO2 in Anlagen zu einem flüssigen Kraftstoff umgewandelt. Klimafreundlich sind die E-Fuels dabei nur dann, wenn der Strom für die Herstellung komplett erneuerbar ist und das CO2 aus der Luft oder aus unvermeidbaren Abgasen stammt, also kein zusätzliches fossiles CO2 in den Kreislauf noch kommt. Und wegen der vielen Umwandlungsschritte geht bei der Herstellung viel Energie verloren. Deshalb sind E-Fuels im Auto ineffizient. Sie brauchen deutlich mehr Ökostrom pro Kilometer als ein E-Auto. Und dieser hocheffiziente Verbrenner, den Bundeskanzler Merz immer wieder erwähnt, den gibt es eigentlich gar nicht.
Und wie sieht das jetzt bei Hybridfahrzeugen aus?
Plug-in-Hybridfahrzeuge, also Autos mit Verbrennungsmotor und E-Antrieb, sind nur dann klimafreundlicher, wenn sie im Alltag viel elektrisch gefahren werden und regelmäßig geladen. Auch dann sind sie noch nicht klimaneutral, weil der Verbrenner bei längeren Strecken und hoher Last trotzdem mitläuft und dann eben auch CO2 ausstößt. Wenn sie nicht mit Strom betrieben werden, sind sie oft einfach schwere Verbrenner, denn sie haben ja zwei Systeme an Bord. Und die Schwere führt auch zu mehr Verbrauch und dann auch zu höheren Emissionen. Leider zeigt die Realität, die hybriden Fahrzeuge werden im Durchschnitt selten geladen und der Verbrennungsmotor zu oft genutzt.
Jetzt werden Elektroautos wohl auch weiterhin die wichtigste Zukunftstechnologie bleiben, trotz dieser vorgeschlagenen Aufweichungen. Da sind sich Fachleute einig. Wie nachhaltig ist denn jetzt die E-Mobilität?
E-Mobilität ist nicht automatisch grün. Auch E-Autos verursachen Reifenabrieb, der auch oft auf unseren Tellern am Schluss landet, machen Lärm und verbrauchen Ressourcen. Trotzdem sind sie über den gesamten Lebenszyklus meist deutlich nachhaltiger als Verbrenner. Der größte Umweltrucksack entsteht am Anfang bei der Batterieproduktion und dem Abbau und der Verarbeitung der nötigen Rohstoffe wie Lithium. Im Betrieb dann aber sind E-Autos sehr effizient. Sie nutzen Strom direkt, während wie bei E-Fuels eben viel Energie verloren geht. Und je grüner unser Strommix ist, desto besser wird dann auch die Bilanz der E-Autos. Wichtig für dessen Nachhaltigkeit bleiben dabei aber eben Recycling, lange Nutzung und eher kleinere Fahrzeuge, weil die weniger Strom verbrauchen.
Jetzt gibt es an dem Vorschlag der EU-Kommission noch einen anderen spannenden Aspekt. Und der liest sich fast klimafreundlich. Denn die EU-Kommission hat versprochen, dass zusätzliche CO2, das durch die Aufweichung vom Verbrenner aus entsteht, das muss an anderer Stelle kompensiert werden. Also nochmal ganz konkret, der Deal klingt ungefähr so, liebe Autobauer, ihr müsst nicht 100% der Emissionen, sondern nur 90% einsparen. Die fehlenden 10%, die sollt ihr aber bitte an anderer Stelle wieder gut machen. Aber das, so meint Susanne Henn aus unserer ARD-Klimaredaktion, ist reine Augenwischerei. Ein Kommentar.
Es ist, wie so oft beim Klimaschutz, eine Wette auf die Zukunft. Mit dem Einsatz von grünem Stahl und klimafreundlichen Treibstoffen sollen die fehlenden 10% aufgefangen werden. Der Haken ist nur, beides gibt es noch nicht. Was heute als grüner Stahl bezeichnet wird, ist nicht grün, denn die CO2-Emissionen sind nur reduziert. Das ist zwar ein Fortschritt, aber mehr nicht. Wirklich grün ist nur etwas, bei dessen Produktion überhaupt kein CO2 mehr ausgestoßen wird. Es gibt zwar etliche Pilotanlagen, die sich an der Produktion von grünem Stahl versuchen, aber eine Pilotanlage ist noch lange keine Massenproduktion. Ob 2035 wirklich genug davon zur Verfügung steht, um den angekündigten Mehrausstoß bei Autos auszugleichen, ist völlig offen. Und es war auch nie die Frage, entweder keine CO2-Emissionen mehr am Auspuff oder grüner Stahl im Fahrzeug. Es war immer klar, wir brauchen beides. Anders funktioniert Klimaneutralität, zu der sich ja immer noch alle so wortreich bekennen, nicht. Das Gleiche gilt für die klimafreundlichen Treibstoffe, die jetzt wieder ergänzend zum Einsatz kommen sollen. Etwa die sogenannten E-Fuels. Die in Autos zu verbrennen, da sind sich alle Experten einig, ist wirtschaftlicher Unsinn, denn das wäre ungefähr 5-mal so teuer, wie ein Auto direkt mit Strom zu laden. Und dann ist plötzlich wieder die Rede von pflanzenbasiertem Biosprit. Sollten wir den wirklich in großen Mengen brauchen, dann kostet das viele zusätzliche landwirtschaftliche Flächen, die uns dann bei der Lebensmittelproduktion oder für die Biodiversität fehlen. Natürlich ist es möglich, dass uns bis 2035 bei grünem Stahl oder E-Fuels der ganz große Durchbruch gelingt. Aber wir wissen es nicht und wir dürfen uns nicht darauf verlassen. Wetten auf die Zukunft sind verantwortungslos, vor allem wenn es um Klimaschutz geht. Da nutzen auch alle Lippenbekenntnisse nichts, sie sind wertlos. Für den Klimaschutz war das ein schlechter Tag. Den Preis, den zahlen wir alle und der wird hoch.
Ja, was man bei der ganzen Debatte ums Aus oder zumindest ums Aufweichen vom Verbrenner aus nicht vergessen sollte, unterm Strich ist es eben immer noch am nachhaltigsten, wenn wir da, wo es geht, einfach weniger Auto nutzen, mehr auf Bus und Bahn und Rad und Sharing-Möglichkeiten zurückgreifen. Aber klar, auch dafür muss es die richtigen Angebote geben. Aber das würde ja dann auch wieder für Arbeitsplätze sorgen. In jedem Fall hält es uns fit. Und dafür wäre ich sogar dankbar, wenn ich so an die Feiertage denke. Mein Name ist Janina Schreiber und ich wünsche Ihnen eine wunderschöne und vor allem erholsame Zeit zum Ende dieser Ausgabe von Global, das Umweltmagazin. Schön, dass Sie dabei waren.